Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Heute mal wieder ein ganz besonderer Gast für dich, nämlich Tamara Cicjanovic. Tamara ist junge 24 Jahre alt und hat mit ihren 24 Jahren eine heftige Heilungsreise erlebt, wie ich selten Zeuge sein durfte. Von einer unheilbaren Krankheit, die ihre Arterien hat zuschwellen lassen, hin zu Heilung durch Schamanismus, Heilung durch Meditation, Visualisierung und das alles mit tatsächlich niemandem an ihrer Seite, wo sie das selber für sich entdeckt hat, diesen Weg gegangen ist und sich selber versichert hat, ich werde heilen, obwohl die Ärzte gesagt haben, es geht nicht. Und dieses Gespräch berührt mich auf eine ganz tiefe Art und Weise. Wir gehen sehr schnell, sehr tief, sehr dunkel, um dann wieder sehr ins Licht zu gehen, in die Freude und in die Liebe, nämlich da, wo wir alle herkommen. Und ich freue mich von Herzen, dieses Gespräch mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallöchen zum Kakaomischer Podcast. Tamara, wie schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben bei unserem Kakao-Gathering festgestellt, oder nee, ich habe festgestellt, dass du eine super spannende Geschichte hast zu teilen und auch eine Geschichte, die erstmal schwer zu glauben scheint, vor allem wenn man aus der in Anführungszeichen alten Welt da draußen kommt. Und ich freue mich total, mit dir auf diese Geschichte, vor allem auf die Heilungsgeschichte einzugehen. Doch bevor Heilung stattfinden kann, passiert ja normalerweise irgendwie ein Schaden, irgendwas, was, wie soll ich sagen, tief sitzt. Und da würde es mich total freuen, wenn wir vielleicht erstmal in deine Vergangenheit tauchen können. Also wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Und wie hat das Ganze dazu geführt, dass du dich mit dieser Diagnose konfrontiert gesehen hast?
Ja, die Geschichte beginnt eigentlich schon echt früh. Also ich komme aus Deutschland, meine Eltern kommen aus Polen und aus dem Iran und beide waren suchtkrank, beziehungsweise sind es noch. Das heißt, ich bin irgendwann nur bei meiner Mama aufgewachsen mit meiner kleinen Schwester und habe halt gesehen, wie sie sich selbst immer mehr aufgibt und immer mehr in die Sucht fällt. Und relativ schnell, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war, hat sie gemerkt, okay, das Kind kann die Verantwortung übernehmen. Das Kind scheint stark zu sein. Das heißt, ich schiebe ihr jetzt die Mutterrolle zu und nehme mich raus. Und so ist das halt passiert, dass ich schon von klein auf das Gefühl hatte, auf mich allein gestellt zu sein, das Gefühl hatte, mich um alle kümmern zu müssen und vor allem das Gefühl hatte, so wie ich bin, nicht richtig zu sein, weil wenn sie getrunken hat, hat sie immer auf mich eingeredet, dass ich schlecht bin, dass ich eine Sünde bin, dass Gott mich bestraft, dass alles so schlimm ist wegen mir. Und da hat eigentlich schon so dieses selbstverletzende Denken, selbstverletzende Fühlen mir selbst gegenüber angefangen. Und das hat sich dann gezogen, bis ich 12 war circa. Als Kind ist man ziemlich widerstandsfähig. Und mit 12 habe ich gemerkt, boah, da ist irgendwie jetzt so eine Wut und so eine Frust. Und ich habe gemerkt, wie ich mich verliere. Und bin dann teilweise an die Drogen geraten, habe teilweise draußen nach Aufmerksamkeit gesucht und mich selbst immer mehr abgelehnt, vor allem auch abgelehnt zu fühlen. Ich wollte nichts mehr fühlen und ich wollte auch nicht mehr sein. Ich bin jeden Tag, jeden Abend zu Bett gegangen und habe mit dem Gott gesprochen, bitte nimm mir dieses Leben, weil ich nicht mehr kann. Nach außen hin habe ich aber immer total stark gewirkt und bloß niemanden gezeigt, was wirklich vorgeht, weil ich musste ja das Geheimnis meiner Mutter wahren. Das war so das große Ding. Und irgendwann war ich so in Depressionen drinne, dass ich wirklich, ich habe zu meinen Freunden gesagt, ich weiß nicht, was ich hier, also ich weiß nicht, was der Gott mit mir vorhat. Ich habe überhaupt keinen Sinn mehr gesehen. Und bin dann aber an so einen Punkt gekommen, wo ich doch leben wollte, wo ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich nehme das Leben jetzt in meine eigene Hand und ich ändere das. Und dann bin ich schwer krank geworden mit einer Autoimmunerkrankung, mit einer Krankheit, die mich von innen zerstört, ne? Also das heißt, jetzt weiß ich quasi fast 8 Jahre lang selbstzerstörerisches Denken, Selbstsabotage. Und dann war das plötzlich manifestiert in Materie, in Gestalt, in mir drinne. Und das war der Punkt, wo ich mich dann damit auseinandersetzen musste.
Wow, 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 wow. Und jetzt in Retrospektive wahrscheinlich total logisch, ne? So wie du es jetzt auch darstellst, dass es auf einmal nach außen tritt und auf einmal ist diese Krankheit greifbar, auch benennbar. Vielleicht gehen wir gleich auch noch auf die Diagnose ein. Jetzt hast du auch ein paar Mal von Gott gesprochen. Ich glaube, du kommst wahrscheinlich aus einem religiösen Familienkonstrukt so. Welche Rolle hatte Gott für dich und hast du ihn auch irgendwann verloren, wo du dachtest, okay, krass, das ist doch alles Bullshit hier?
Ja, meine Mutter ist katholisch, wir sind polnisch und deswegen war Kirche jeden Sonntag immer ein Ding. Ich bin immer mit meiner Oma zur Kirche gegangen und Gott war für mich schon immer was sehr Greifbares. Ich habe aber relativ schnell durch die Kirche gelernt, das ist das Einzige, was ich tatsächlich mitgenommen habe, wenn man böse ist, so wie meine Mama mir das immer gesagt hat, dann kann man Buße tun, um halt eben die Sünde zu bereinigen. Und so hat sich das relativ schnell dann in meinem Kopf entwickelt, oh Gott, meine Mutter trinkt wegen mir. Das heißt, ich bin die Sünde. Das heißt, ich verletze mich selber als Opfer für Gott, damit er mir hilft, dass ich meiner Mama helfen kann. Also es hat sich schon echt so früh in mir etabliert, dass Gott mich bestraft, nur weil ich bin. Weil ich dachte, ich bin schuld, dass meine Mama so ist. Und da habe ich so gemerkt, für mich war Gott etwas, er kann mir helfen, wenn ich mich dafür selber bestrafe. So war das in meinem Kopf gespeichert. Weißt du, weil mir das so von den Bezugspersonen in meinem Leben kommuniziert worden ist. Und das hat sich lange Zeit so gehalten. Ich war auch lange Zeit sauer auf Gott. Ich hab ja auch an ihn geglaubt. Und erst als ich krank wurde und meine Oma mir so einen Talisman geschenkt hat, hat sie gesagt, Gott schenkt nur Leuten so eine Krankheit oder holt sie, wenn es sein muss, zu sich zurück, weil er dich braucht. Und dann hat sich das erst gewechselt. Okay, vielleicht will Gott mir etwas Gutes mit dieser Geschichte tun. Vielleicht hat das einen tieferen Zweck. Vielleicht ist meine Aufgabe gar nicht darin, Leid ertragen zu müssen, sondern das Leid erfahren zu dürfen und es zu transformieren. Weil sonst wäre ich schon weg. Das, weißt du, und dann hat sich das geswitcht. Und natürlich bin ich dann irgendwann weg vom Gottesbild als monotheistischen Gott. Für mich ist jetzt Gott ist alles. Pachamama, der Himmel, alles ist Gott für mich. Jede Energie. Aber ja, lange Zeit war das so. Ja.
Hart. Also da wurde dir ja in dem Sinne jede Zuflucht genommen. Selbst der Gott, der dich scheinbar erschaffen hat, will dich auf dieser Erde leiden sehen und bringt dich in eine Situation, die für die du letztendlich nichts kannst, außer leiden. So.
Ja.
Boah.
So,
Krass.
ja, so sah mein Weltbild halt auch aus, weil du musst dir halt vorstellen, wenn man bei einer alleinerziehenden Mutter groß wird und sonst keine Familiensysteme mehr hat, Kinder glauben alles, was die Eltern sagen. Wenn Erwachsene haben Recht. Und meine Mutter war, wenn sie nüchtern war, eine so liebevolle Frau, aber sie konnte noch nie gut Gefühle rüberbringen, also auch nicht gut Umarmungen schenken oder sowas. Sie war immer sehr reserviert, aber total liebevoll. Wenn sie dann aber getrunken hat, und das habe ich auch als kleines Kind schon immer in meine Tagebücher geschrieben, dann habe ich immer geschrieben, als würde was Dunkles über sie herfallen. Sie war wie wesensverändert. Und dann habe ich halt von Freitag bis Sonntag, 3 Tage lang hat sie durchgetrunken. Über die Nacht, über den Tag, also jede Sekunde war davon gefüllt, wie schlecht ich bin. Und zack, war Montag, sie war nüchtern, dann war ich wieder ein Engel. Das heißt, mein Bezug zu mir selber war abhängig von ihrer Meinung über mich.
Ja, na klar, so wie es Kinder sind, ne? Die erste Bezugsperson, wenn sie sagt, ich bin ein guter Junge, dann darf ich mich so fühlen. Und wenn sie sagt, ich bin der Teufel, dann nehme ich das natürlich auch an. Und
Ja.
ich fühle das, was du sagst. Meine Familie kommt ja auch aus dem Osten. Ich bin in der Ukraine geboren.
Ja.
Und da habe ich ganz, ganz ähnliche Muster bemerkt, vor allem in Kombination mit Alkohol, dass da bestimmte Dynamiken einfach umschlagen. Und bei mir war es tatsächlich eher mal umgekehrt, dass wenn meine Eltern getrunken haben, dass ich dann auf einmal ganz toll war und sie Liebe und Nähe gesucht haben. Und dann am nächsten Tag war aber plötzlich wieder die Hölle los und was ist mit deinen Noten und Hausarrest. Und ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. So was soll ich jetzt damit anfangen? Dann ist es ja eigentlich egal, was ich mache oder wer ich bin oder was ich bin, wenn das so unstetig ist.
Eben, man weiß
Krass.
halt auch
Wie
nie,
war
was auf
das?
einen zukommt. Das ist es halt auch mit dem Trinken. Die verändern sich so schnell und
Ja.
dann verändern sie sich wieder so schnell und eigentlich weiß man nie, was als nächstes kommt.
Ja, und dann entwickelt sich diese Hypersensitivität gegenüber Geräuschen, gegenüber bestimmten Tönen. Oder ich hatte auch immer so eine Angst in meiner Brust, dass immer, wenn meine Eltern mich gerufen haben, dass irgendwie irgendwas Schlimmes droht. Weil ich konnte es nie greifen. Ich
Ja.
konnte nie sagen, okay, es ist alles gut oder es ist alles nicht gut. Weil, wie du sagst, es konnte einfach so umschlagen.
Wow, das mit den Geräuschen habe ich tatsächlich auch. Ich kann zum Beispiel so Schlüssel, wenn ich so Schlüssel höre, das triggert mich immer noch, obwohl ich mittlerweile weiß, warum mich das triggert, weil wenn ich den Schlüssel gehört habe, wusste ich, meine Mutter geht jetzt und kommt vielleicht nicht wieder, weil die war manchmal auch tagelang weg. Und immer wenn ich jemanden
Christ.
höre, wie er Schlüssel in der Hand hat, habe ich so direkt dieses, ich bin jetzt in meinem inneren Kind und ich weiß, ich bin jetzt 3 Tage lang mit 6 Jahren auf mich allein gestellt. Das ist,
Boah,
ja.
das ist krass. Wow. Was
Ja.
für ein Schicksal, Tamara. Heftig. Und dann kam die Diagnose. Und was
Ja.
war es? Also, wie haben es die Ärzte betitelt?
Takayasu-Arthritis heißt das tatsächlich. Das ist eine Krankheit, die kommt überwiegend im asiatischen Bereich vor, also eigentlich fast gar nicht in Europa. Und
Okay.
die betrifft 1 zu 1 Million an Menschen. Also sau selten, kaum erforscht. Und es gibt auch in Deutschland keine zugelassenen Medikamente dafür. Also es gibt keinen offiziellen Behandlungsweg. Und unbehandelt, wenn die Krankheit einmal aktiv ist und nicht behandelt werden kann, führt sie immer zum Tod. Denn die Krankheit setzt sich dadurch zusammen, dass die Arterien, die Gefäße, entzünden und dadurch quasi verdicken und sich Stenosen bilden. Und dadurch kann das arterielle Blut nicht mehr in die Organe fließen. Und die Folge ist dann meistens ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder Endorganschäden.
Und das mit Teenageralter.
Mit 16, ja.
Wie war dieser Moment, das zu erfahren? Also was ging da in dir vor?
Tatsächlich habe ich mir das fast selbst diagnostiziert. Ich hatte nämlich 2 Jahre lang Symptome. Ich habe am Ende mein linker Arm, der war blau angelaufen. Ich hatte so wie so Wolfshaare, nennt man das, weil der so unterversorgt war. Ich konnte den nicht mehr heben. Unglaubliche Schmerzen, monatelang Fieber gehabt, monatelang nichts essen können. Und alle haben mir gesagt, ich bilde mir das ein. Und vor allem auch meine Mama, weil sie wollte sich halt nicht damit auseinandersetzen müssen, dass ihr Kind krank ist, weil das würde ja bedeuten, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Das heißt, ich war 2 Jahre lang beim Neurologen, beim Chirurgen, ich war fast in allen Abteilungen und alle haben mir gesagt, ja, im Blut sehen wir nichts, das kann nichts Körperliches sein, das müssen Sie sich einbilden. Und dann wollten die mich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie schicken, wirklich, die hatten mir den schon den Antrag, also das Formular hingelegt und meine Mama hat halt gesagt, in Psychiatrie, Psychologen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns ist das nichts, ne? Und hat gesagt, nein, mein Kind geht da nicht rein. Und ich habe zu meinen Freunden dann noch ein paar Tage vorher gesagt, Leute, wenn jetzt keine Diagnose gefunden wird, wenn mir jetzt die Ärzte nicht helfen, dann sterbe ich, weil ich spüre, wie ich meinen Körper verlasse. Ich habe richtig gemerkt, wie was aus mir rausgeht. Und alle waren so, ach Quatsch, das wird und so, mach dir nicht so viele Gedanken. Und ich hatte eine Freundin, die gesagt hat, ich glaube, also ich spüre das auch, Tamara, wie irgendwas rausgeht aus dir. Und dann war ich noch mal im Krankenhaus. Und dann haben die gesehen, dass meine Entzündungswerte nicht mehr zu messen sind. Also die waren schon so hoch, dass die Blutergebnisse nicht, da stand Error drauf. Und da wussten die, okay, jetzt ist wirklich Endstufe. Jetzt müssen wir was finden oder das Kind stirbt. Und dann war eine Ärztin aus London da auf so einer Tumorkonferenz und sie hatte vor 20 Jahren einen Fall mit den gleichen Symptomen, hat dann die Diagnose genannt und dann war das im Endeffekt auch Takayasu-Arthritis. Also es war eigentlich Zufall.
Boah,
Ja.
krass. Okay, hat diese Diagnose irgendwas verändert? Weil ich meine, dadurch, dass es kein zugelassenes Medikament gibt und alle stehen da und sagen, ja gut, dann ist das hier ein Todesurteil. Was war dann?
Ja, dann waren erstmal alle so, oh Gott, scheiße, weil dann haben die richtigen Bilder machen lassen und geschaut, was ist los. Und man hat halt gesehen, dass also meine Arterie zum Arm war komplett zu. Ich hatte nur noch so 2 Notfallarterien, die haben sich von alleine gebildet, drumherum quasi, damit der noch nicht abgestorben ist, also körpereigen. Ich hatte fast einen kompletten Verschluss zum Darm und zum Gehirn. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr richtig denken und richtig schlucken. Ich habe gemerkt, irgendwie, ne, weil mein Gehirn nicht richtig versorgt worden ist. Und da haben die mir gesagt, okay, Tamara, wir benutzen jetzt Medikamente, die nicht zugelassen sind. Also Cortison, MTX und so, das sind so genveränderte Proteine, die das Immunsystem runterfahren, also die das komplett lahmlegen. Und dann meinten die, wir geben dir 2 Wochen, wenn das dann nichts wird, brauchst du eine Bypass-OP und wir müssen dir Stents in die Arterien legen, ist aber natürlich auch risikoreich, weil du so geschwächt bist. Ich konnte ja noch nicht mal mehr reden zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich in diesen 2 Wochen meine Nahtoderfahrung gehabt. Also ich habe gemerkt, so, ich wollte ja auch eigentlich nicht mehr. Ich war eigentlich so, ja gut, das kann jetzt eigentlich das Ende sein. Und dann hatte ich diese Nahtoderfahrung und es ist so, wie die meisten, glaube ich, erklären, ne? Es ist hell, es ist warm, es ist eins sein mit allem. Also es ist ein wohliges Gefühl. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so aus meinem Körper rausfahre und so endlich Frieden empfunden habe. Und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber ich habe eine Stimme gehört, keine weibliche und keine männliche Stimme. Es war irgendwie eine neutrale Stimme, die irgendwie gesagt hat, deine Aufgabe ist, deinen Feind so sehr zu lieben wie deinen Liebsten und dadurch die Liebe zu dir selbst zu finden. Und ich habe es damals nicht verstanden. Ne? Ich war so, haben jetzt meine Liebsten, mein Feind, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Und dann habe ich das aber so, weil ich es nicht verstanden hatte und ehrgeizig war, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt wieder zurück in diesen Körper, weil ich muss verstehen, was ich hier zu tun habe. Und dann habe ich wieder gesehen von außen, wie ich so zurückfahre in den Körper. Und dann haben die Medikamente zum Glück angeschlagen. Ich brauchte auch gar keine OP. Und dann hat der richtige Kampf aber auch wirklich erst angefangen. Weil was dann auf mich zukam mit Nebenwirkungen, mit Einschränkungen, was das für ein Kampf ist, sich da zurückzuholen, das hat mir fast die ganzen Nerven geraubt. Und ich muss sagen, die Medizin allein hat da nicht gereicht. Ich hatte 2 Jahre lang immer wieder Schübe, immer wieder Rückläufe. Immer wieder haben wir gedacht, okay, es gibt nichts mehr, was man machen kann. Und dann kam der Schamanismus und die Heilarbeit in mein Leben. Und dann ging es bergauf.
Wow. Also wirklich kurz vor dem Ende deiner Existenz. Und das immer wieder. Ich stelle mir das vor wie so ein Zyklus, der immer wieder passiert. Krass, krass. War dann irgendwann so ein Punkt erreicht, wo du dachtest, okay, ich weiß jetzt wieder, wie es läuft. Na, jetzt kommt der Tod wieder. Hier ist er wieder. Oder war das für dich jedes Mal komplett aus der Bahn werfend und warst du jedes Mal wieder fassungslos? Oder hat sich irgendwie so eine Gewöhnung oder so eine Resilienz eingestellt von, okay, fuck, here it goes again.
Ja, am Anfang dachte ich mir jedes Mal wieder, das Universum spielt mir einen Streich. Ich konnte das noch nicht mal mehr ernst nehmen, weil ich fand es schon banal. Und irgendwann habe ich aber so gemerkt, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt. Ich stehe immer wieder vor der Entscheidung, gebe ich jetzt auf oder mache ich weiter? Und obwohl ich dachte, dass ich aufgeben will, habe ich trotzdem weitergemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, okay, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt. Ich kriege immer wieder die gleiche Chance, bis ich sage, okay, jetzt verstehe ich, warum ich hier bin und was die Aufgabe dahinter ist. Und dann hat sich alles verändert. Ja.
Wow, das heißt, es war echt so, wie du läufst los und das Universum kommt und schmeißt dich um, deine Spielfigur so, boom, und dann wieder zurück an den Start. Und dann läufst du wieder los, boom, wieder zurück, bis du es irgendwann gecheckt hast.
Ja.
Bis du es irgendwann gecheckt hast. Und was hast du da gecheckt? Also wie sah dieser Moment aus und wie bist du dann auf einmal in eine andere Richtung gelaufen oder wie ist das passiert?
Ich habe irgendwann gemerkt, wenn die bekannten Wege nicht mehr ausreichen, muss man sich für unbekannte Wege öffnen oder darf man sich für unbekannte Wege öffnen. Und ich war so in meinen Gedanken festgefahren, dass ich nicht mal mehr Möglichkeiten oder Potenziale gesehen habe, sondern nur Einschränkungen. Und irgendwann hatte ich diese Schamanin im Wald getroffen, ganz spontan, das ist eigentlich verrückt. Ich war auf einer Visionssuche, ich habe Bücher gelesen über Schamanismus und dann war ich quasi, habe gefastet 4 Wochen lang, also habe nicht richtig gegessen und bin dann einen ganzen Tag in den Wald gefahren, in der Hoffnung, mich selbst zu finden. Und in der Zeit kam dann die Schamanin, die war gerade auf Pilzsuche mit so einem Körbchen, das war eigentlich wie in so einem Film, und hat mich gefragt, was ich im Wald mache. Und ich so, ja, es hört sich bescheuert an, aber ich bin auf der Suche nach Heilung, nach mir selber. Ich bin schwer krank. Und sie sagt so, ja, ich weiß, deswegen bist du hier und deswegen bin ich hier. Und dann haben wir halt geredet. Ja, es war ganz krass. Dann haben wir halt geredet. Und dann hat sie mir quasi ihre Handynummer gegeben und hat gesagt, ich muss jetzt wieder los, aber du musst noch hier bleiben. Deine Visionssuche ist noch nicht fertig. Und dann ist sie gegangen und ich dachte mir so, ich habe 100 Mal zurückgeguckt. Ich dachte, ist das jetzt gerade ein Witz gewesen? Aber ich hatte ja diese Handynummer auf meiner Hand. Also ich wusste, es ist echt. Es könnte keine Einbildung sein. Und dann habe ich, da hatte ich das erste Mal dieses Gefühl, dass die größte Aufgabe für mich ist und war, mich selbst lieben zu lernen, indem ich das Leben lieben lerne. Indem ich verstehe, dass es nicht nur ein Ich-Bewusstsein gibt, sondern dass alles, was ich im Außen sehe, ein Spiegel meines Innen ist. Und das habe ich das erste Mal in der Natur erkannt. Weil ich habe plötzlich gesehen, wie schön ich den Baum finde und wie schön der Wind durch die Blätter weht. Wie das ist alles wie so eine Choreografie für mich gewesen. Alles hatte seinen Sinn und seinen Zweck. Und dann habe ich verstanden, ich könnte diese Schönheit im Außen nicht sehen, wenn sie nicht Teil meines Selbst wäre. Wow. Und das war meine Aufgabe von Selbstzerstörung, indem ich diese Krankheit manifestiert habe, das Leben selbst jetzt zu beweisen, dass ich von Selbstzerstörung auf Selbstliebe kommen kann und diese Krankheit auch wieder heilen kann. Wow. Und dann war ich bei der Schamanin und dann hatte ich meine erste Seelenrückholung und dann hat für mich alles Sinn ergeben. Weil dann habe ich verstanden, der Ursprung der Krankheit ist nicht diese körperliche Dysfunktion, sondern es war dann nur die Nebenwirkung quasi von meinem Denken und meinem Fühlen. Und meine Schamanin hat mir damals gesagt, so eine chronische Krankheit ist nie das Problem selbst, sondern immer nur die Lösung für etwas. Für was hat dein Körper diese Krankheit das als Lösung erschaffen? Und dann habe ich verstanden, okay, damit ich mir selber beweise, dass ich mich liebe, dass ich mir Zeit für mich selber nehme zu generieren, dass ich es verdiene, friedlich zu leben und dass ich es verdiene, in mir zu sein. Und ja, so ja, hat das dann ja angefangen. Ja.
Heftig. Ja. Es klingt wie ein strenger Lehrer, diese Krankheit.
Ja. Ne? Ja.
Und war wirklich, ja, im Prinzip standest du zwischen Leben und Tod. Und Leben hat in dem Fall bedeutet, diese maximal weite Strecke von ich will das alles nicht und ich hasse mich selbst und ich hasse alles um mich herum, hin zu ich liebe alles, was um mich herum ist und damit auch mich selbst. Also das ist so der weiteste Durchmesser, den man im Leben wahrscheinlich gehen kann.
Und
war das für dich wie ein Schalter, der sich umgelegt hat, so als du das erste Mal diese Reflexion von dir selbst in der Schönheit gesehen hast und dann mit der Seelenrückholung, war das wie so einmal rekalibriert und dann auf neuem Kurs oder war das ein gradueller Prozess, wo du immer wieder in das Alte zurückgefallen bist?
Es war ein Prozess, denn auch wenn man im Verstand Dinge versteht, die auch ins Herzen zu kriegen oder vor allem auch in den Körper zu kriegen, das ist die wahre Kunst. Und ganz oft, ich kann mir ganz oft sagen, hey, ich bin liebenswert, weil alle sind liebenswert. Wenn ich das aber im Herzen nicht fühle, dann kommt diese Energie, diese Frequenz, diese Schwingung auch nicht an und dann kann ich sie auch nicht ausstrahlen. Und dem musste ich mich auch stellen, weil ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich war so, ja, ich habe es jetzt verstanden, also soll ich jetzt sofort heilen und alles soll sich ändern und war dann auch faul, in die Umsetzung zu gehen. Und das Leben hat mir immer wieder dann Menschen geschickt, Begegnungen geschickt, Erlebnisse geschickt, wo ich mir selber beweisen musste, dass ich mich liebe und mich für mich selber stark mache, weil das hatte ich im Leben nie. Und das heißt, dann ging es auch darum, zum Beispiel in einem Gespräch mit meiner Mutter zu sagen, hey, wenn du jetzt trinkst, verlasse ich das Haus und rede nicht mit dir, weil ich mir selbst wichtig genug bin, mich dem nicht auszusetzen. Mhm. Und das hätte ich nicht getan, hätte ich diesen Prozess nicht durchgemacht, weil ich dann gedacht hätte, oh, die Frau braucht mich jetzt und sie will jetzt mit mir reden. Das heißt, ich muss das jetzt aushalten.
Wie alt warst du, ne?
Da war ich frisch 18.
Wow.
Genau. Und dann halt immer, also auch daran festzuhalten, ne, auf seine Intuition zu vertrauen. Denn alle Ärzte haben mir gesagt, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Alle haben mir gesagt, es gibt keinen Heilungsweg. Autoimmunerkrankung kannst du nicht heilen. Alle haben mir gesagt, ich werde scheitern. Und diese Stimme in meinem Bauch hat gesagt, nein, wirst du nicht. Und dann trotzdem darauf zu vertrauen, das ist halt die Kunst.
Krass.
Alles zu ignorieren, jede Expertenmeinung zu ignorieren und deiner Herzensstimme zu folgen und trotzdem zu sagen, ich gehe ins Vertrauen, 100%. Und ich glaube, das Glück, was ich in dieser Situation auch hatte, ich hatte ja eigentlich nichts mehr zu verlieren.
Ja.
Das heißt, ich habe verstanden, ich kann nur noch gewinnen.
Wow.
Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Heftig. Also oftmals ist es ja auch irgendwie, weiß nicht, die eigene Familie oder irgendwas, was einen so noch zurückhält, wo das Gefühl da ist, boah, nee, ich kann aus dem Alten nicht raus. Aber wie du sagst, wenn die Familie dysfunktional ist, wenn der Körper streikt, wofür dann noch diesen alten Weg gehen, dann
Ja.
lieber alles auf die neue Karte setzen und dann hast du es wenigstens versucht. Boah.
Und ich habe ja gemerkt, dass es funktioniert. Ich bin ja dann wirklich, ich weiß auch nicht, ob du Dr. Joe Dispenza, ich habe mir alles
Ja.
Mögliche durchgelesen. Ich habe 3 Jahre lang jeden Tag 1 Stunde meditiert und visualisiert, wie alles heilt. Und dann bin ich noch mal zum Arzt, nachdem ich die Medikamente und alles auch genommen habe und gesagt, können wir noch mal ein MRT machen, damit ich ein Bild davon habe, wie es jetzt aussieht. Und all die Vernarbungen, die ich damals hatte, waren weg.
Krass.
Also ich habe dann auch bildlich gesehen, es funktioniert. Die Ärzte meinten, ja, das ist manchmal, spreche ich mal von Wunder, Ausnahme bestätigen ja die Regel, ist es aber trotzdem von den Medikamenten abhängig. Und ich habe aber gespürt, dass es nicht stimmt. Und ich werde tatsächlich auch ganz oft gefragt, ob ich manchmal nicht Bedenken habe, meine Geschichte zu teilen, weil ich ja auch Hoffnung machen könnte. Ne? Und ich sage ganz oft, für mich ist es eher im Gegenteil, wenn ich die Leute im Glauben lasse, dass nur der Körper allein für ganzheitliche Gesundheit repräsentativ ist, dann tue ich doch eigentlich das Falsche, weil es eben nicht so ist. Körper, Geist und Seele, jede Kultur, jede Religion, egal was spricht davon.
Ja.
Und die Menschen in dem Glauben zu lassen, dass es eben nicht so ist, das könnte ich nicht, weil ich erfahren habe, dass eben die Seele mitheilt und der Geist auch mitheilen muss, um ganzheitlich zu heilen. Und das habe ich dadurch erfahren. Und deswegen war es ein Prozess, aber traue ich mich jetzt auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Menschen, die sich was davon mitnehmen können, werden sich was davon mitnehmen. Und für die Menschen, für die das Schwachsinn ist, ist es Schwachsinn.
Ja. Für die, die das halt ein Wunder und eine Ausnahme ist, und das geht ja eigentlich gar nicht, und deswegen ignoriere ich das, das ist genauso valide und schade. Denn
Ja.
auch das ist Realität, wie wir an dir sehen, ist das eine Möglichkeit der Heilung. Ja, vielleicht ist sie unwahrscheinlicher, wahrscheinlicher, who knows, ne? Früher wurden
Ja.
die Wunderheilungen auch nicht dokumentiert, sondern wenn's passiert ist, ist es passiert. Und es ist ein Phänomen, ne? Auch in der Medizin
Ja.
ist das ja ein Phänomen, die Wunderheilung, wo man nicht sagen kann, warum das jetzt passiert ist, aber irgendwie ist es passiert. Und ich hatte eine Freundin, die hat auch im jungen Alter Krebs bekommen, Lymphdrüsenkrebs.
Wow.
Und dann ist die in die Chemo gegangen und ich glaube, nach der zweiten Chemo war der Krebs dann auf wundersame Weise verschwunden. Die wussten auch nicht genau warum, also wirklich von einem Tag auf den anderen war er weg. Und dann hieß es aber von Seiten der Ärzte, dass es keine aussagekräftigen Daten darüber gibt, ob zwei Sitzungen der Chemotherapie ausreichend sind, um Krebs längerfristig zu bekämpfen. Und deswegen hat sie noch zwei weitere gemacht, obwohl der Krebs schon nicht mehr da war, einfach weil die Studienlage nicht aussagekräftig genug war. Und da dachte ich auch so, boah, wie wenig Vertrauen ist da und wie viel mehr nimmt man dann das Leid in Kauf und auch die heftigen Folgen, die mit so einer Chemotherapie
Ja.
einhergehen, einfach nur weil dieses etwas wie ein Wunder oder spontane Heilung, sagt man ja auch, nicht ins Weltbild passt, so gar nicht.
Ja, und das ist es halt. Und was ich auch schade finde, mittlerweile gibt es ja Mediziner, die das untersuchen, wie Meditation oder Visualisation auf den Körper wirkt. Es gibt ja mittlerweile wissenschaftliche Datenlagen, die werden aber nicht in die Bücher mit reingenommen. Und das finde ich so schade. Es ist ja nicht nur so, dass es mittlerweile nur noch Erzählungen sind,
Ja.
sondern die Wissenschaft zeigt es mittlerweile, wie auch zum Beispiel Frequenzen, Schwingungen, ne, das gute Reden auf Wasser, auf Reiswasser, was das für eine Wirkung hat.
Ja.
Und das dann trotzdem abzulehnen. Das finde ich schade. Ich habe jetzt auch so ein Buch gelesen über Waldmedizin. Da gibt es ganz viele Studien darüber, wie halt der Wald eine heilende Wirkung auf uns hat. Und dann wird auch in diesem Buch beschrieben, und trotzdem darf man unseren westlichen Krankenhäusern keine Blumen mit auf die Station bringen wegen den Keimen, obwohl eigentlich die Datenlage sagt, dass Blumen oder Sträucher eine heilende Wirkung auf uns haben. Und es ist trotzdem verboten. Weißt du?
Das
Und
macht,
das finde ich
ja.
schade.
Ja, es ist ein Krankenhaus, kein Gesundenhaus.
Ja.
Das ist, glaube ich, da wo wir gesellschaftlich einfach noch falsch die Aufmerksamkeit lenken. Wir legen
Ja.
die Aufmerksamkeit nicht auf das Gesunden, sondern auf das erkranken und halten uns so an dieser Krankheit fest, ne? Und dann gibt es, ich glaube, bei dir nicht der Fall, aber so oft, dass sich Menschen mit ihrer Diagnose identifizieren und sagen, ja, ich bin jetzt die Krebskranke oder ich bin jetzt der im Rollstuhl Sitzende, und dann ist das wie eine Rolle, wie ein Gefängnis auf einmal, das man in der Gesellschaft trägt. Und auch das muss meiner Meinung nach nicht sein, weil aus irgendeinem Grund kriegen wir das Blatt ausgeteilt, das wir ausgeteilt kriegen. Und aus irgendeinem Grund ist es wichtig, dass wir genau das haben.
Ja, bei mir war das am Anfang auch so mit der Identifikation. Ich war nur noch die so chronisch krank ist und die jetzt nicht mehr unter Leute darf. Vor allem zu Corona-Zeiten wurde mir ja auch gesagt, ja, aufgrund der Medikamente, wenn sie Corona kriegen, können sie daran sterben, direkt. Und ich habe am Anfang auch noch so gedacht, das ist jetzt meine Rolle. Die chronisch Kranke, die wahrscheinlich nicht älter als 30 Jahre alt wird. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, hey, nee, warte mal. Wer sagt denn überhaupt, dass Dinge unheilbar sind? So, und dann habe ich gesagt, ich entscheide jetzt einfach, dass das heilbar ist. Und das bedeutet vielleicht nicht, dass sie für immer geheilt ist, aber dass es so lange, wie ich auf diese Heilung hinarbeite, das auch erfahren kann. Und bei meiner Krankheit darf man die Medikamente zum Beispiel nicht absetzen. Das heißt, solange wie ich sie nehmen müsste, wäre ich unfruchtbar, meine DNA würde sich verändern. Und obwohl alle Ärzte zu mir gesagt haben, machen Sie es nicht, habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, die Medikamente abzusetzen. Also ich bin frei von Medikamenten, frei von Symptomen und meine Blutwerte waren noch nie so gut.
Wow.
Und da merkst du... Ja, rede.
Ich wollte sagen, das bedeutet, die Ärzte haben dir gesagt, du wirst sterben. Du hast gesagt, nö, werde ich nicht. Jetzt hast du recht gehabt und vor dir liegen Jahrzehnte des Lebens, mit denen keiner gerechnet hat, außer dir. Und jetzt interessiert mich wirklich brennend, wie du all diese Zeit, die vielleicht vor ein paar Jahren noch für dich undenkbar gewesen wäre, auch in dem Gesundheitszustand, wie du gedenkst, all diese Zeit zu nutzen. Also hast du sozusagen eine Essenz aus diesem Prozess, die du jetzt nach außen tragen möchtest, oder formt sich das gerade noch für dich?
Ich habe diesen Grundgedanken, wo es darum, ja, es formt sich zwar noch, aber im Grunde geht es darum, ich gehe jetzt mit meiner Geschichte so an die Öffentlichkeit. Und das mache ich vor allem aus dem Grund, weil ich all den vergessenen Kindern, all den Menschen, denen man gesagt hat, du kannst etwas nicht, zeigen kann, dass man es kann. Und für eine bessere Welt auf meiner Perspektive brauchen wir eine kollektive Veränderung. Und ich möchte eben auch die Menschen erreichen, die sonst keiner mehr sieht, die man vergessen hat, die vielleicht keinen Bezug irgendwie zum Schamanismus, zur Spiritualität, zum Bewusstsein haben. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich als Alkoholikerkind, die keine Eltern hatte, dann auch noch schwer krank wurde, in die Drogenszene abgestürzt bin, jeweils hier sitze mit meinem Kakao in der Hand und im Frieden mit mir selber bin. Weißt du, und ich kann jetzt wirklich sagen, ich liebe mich selber so sehr, dass egal wer mir gegenüber sitzt, ich kann nur noch pure Liebe für diese Person empfinden und diese Person sehen in ihrem Sein. Und das möchte ich euch in die Welt tragen. Und vor allem der Kakao, das sage ich immer wieder in meinen Kakaozeremonien, die ich auch halte, das ist das Herzstück meiner Arbeit geworden, denn ohne diesen Kakao wäre ich, glaube ich, nicht so in die Liebe gekommen, weil ich habe es auch zu dir in den Gathering gesagt, ich trinke den jetzt seit 3 Jahren, jeden Tag, und diese Medizin erreicht mich in all meinen Zellen. Und deswegen habe ich dir das ja auch gesagt, dass ich so dankbar für dich bin, weil ich habe verschiedene Kakaos ausprobiert und bei deinem Kakao, ich habe das aufgemacht. Und diese Energie, die da rausgeflogen ist, ich kann das nicht in Worte beschreiben. Und es ist so eine kraftvolle Medizin. Und das ist auch Teil meiner Rolle. Und das spüre ich, auch diese Medizin zu verbreiten. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass wir uns kennengelernt haben und dass dieses Gathering stattgefunden hat. Weil jetzt weiß ich auch, wer dahinter steckt, ne? Hinter dem Kakao, der mir so sehr geholfen hat und der so vielen anderen Menschen noch helfen kann und wird.
Wow.
Ja.
Danke. Also danke, danke, danke auch für das Sehen. Und ja, es ist, glaube ich, höchste Zeit dafür, dass die Menschen eine Medizin erreicht, die nicht nur für die Spirituellen ist und nicht nur für die, die im Schneidersitz sitzen können oder die wissen, was Meditation ist, sondern es wird Zeit, dass wir es wirklich wie Schokolade den Leuten verfüttern können. Einfach, ne? Simpel, ohne Gefahr und ohne dass wir solche Abstürze erleben müssen, wie du es hast und wie ich es tatsächlich auch habe. Vielleicht nicht in der Intensität, doch ich glaube, wir als Vorreiter dieses neuen Leitgedankens, wir mussten halt erstmal richtig auf die Fresse fallen. Ne? Wir mussten erstmal komplett mit dem kollidieren, wie es ist, um daraus unseren eigenen neuen Weg zu finden, um uns jetzt alle zu verbinden, dann noch die Medizin dazu zu nehmen und dann eine riesengroße Party zu feiern und alle einzuladen, die Bock haben, da mitzufeiern und diesen neuen Weg zu feiern, auch wenn er nicht einfach ist. Ne, das ist ja auch nicht so, okay, jetzt bin ich spirituell und all mein Leid ist vergessen, mein Karma ist gecleared und fertig.
Nee, dann fängt es erst richtig an.
Jetzt fängt es erst richtig an und gleichzeitig wissen wir jetzt, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine und auf einmal ist alles, also selbst die härteste Diagnose, die mich jetzt ereilen würde, wüsste ich zum einen höchstwahrscheinlich warum, also welchen Zweck es hat, wenn ich da genau hinschaue. Und zum anderen wüsste ich, dass ich mich dem nicht alleine stellen muss, weil ich so viele Brüder und Schwestern habe auf dieser Erde, die gewillt sind, mit mir zu kommen, egal wohin. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das wir einander machen und das Kakao uns macht, dass wir gemeinsam wieder in diese Liebe eintauchen dürfen.
Auf jeden Fall. Und ich denke mir halt auch, guck mal, der Kakao wächst auf der anderen Seite der Erde. Aber trotzdem hält er sich so krass, dass er es hier rüber geschafft hat, weißt, und so viele Herzen erreicht. Und wenn man sich auch mit der Wirkung des Kakaos auseinandersetzt, mit der Herzöffnung und auch mit der Art, wie Kakao wirkt, denn was ich für mich erfahren habe, Kakao ist so sanft und so stark, wenn ich zum Beispiel sage, nee, ich will nicht tiefer, dann sagt der Spirit, okay. Also der arbeitet mit deiner Einverständnis.
Ja.
Ne? Und das finde ich so schön. Das finde ich so schön, denn der Kakao geht in die Herzöffnung, aber sagt dir indirekt auch, ja, aber mit deiner Eigenverantwortung. Das heißt, jeder Mensch, der diese Kakaotasse in seiner Hand trägt, entwickelt das Gefühl dafür, was er für eine Rolle in diesem kollektiven Bewusstsein hat. Und dadurch dann zusammenzuwachsen und diese Liebe zu verbreiten, weil warum sollte sich der Kakao so krass verbreiten und so viele Menschen erreichen, wenn es nicht Zeit wäre dafür, dass die Liebe sich jetzt so zeigt?
Ja, ja. Und dann wäre es nicht so einfach.
Ja.
Hast du auch mit anderen Substanzen gearbeitet, psychoaktiv, Pflanzenmedizin, Zeremonien, solche Geschichten? Hast du das mit einbezogen in deine Heilung?
Teilweise ja. Also ich habe mit Pilzen gearbeitet, aber auch nur einmal. Dann ganz viel mit Kakao und auch mit Trapé, aber das auch jetzt eher frischer. Ich habe aber ganz viel mit Energie auch gearbeitet. Ne? Also es ging ganz viel in diese schamanischen Rituale und schamanische Seelenarbeit tatsächlich. Also das hat mich auf eine Ebene erreicht, auch du spürst plötzlich, dass Raum und Zeit einfach wirklich nicht existiert. Du liegst da und der Schamane trommelt und rasselt und du riechst diesen Tabak in der Luft und plötzlich bist du einfach in einem Leben von 4000 Jahren und verstehst plötzlich, dass da der Ursprung eines Problems von heute liegt. Und du siehst das, du spürst dich in diesem Leben und kannst dann aber wieder zurückkommen mit dieser Weisheit, die du vor 4000 Jahren erlernt hast und dir die geschenkt bekommen hast. Und dann kannst du zurückkommen in das Hier und Jetzt und dann dir noch eine Tasse Kakao machen und dann diese Weisheit in diesen Kakao sprechen und dann im Hier und Jetzt weiter in dich hinein. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil das so tief geht, weil da so viel Potenzial steckt. Ja. Weißt du, in jedem Einzelnen von uns.
Krass.
Und das zugänglich.
Ja, das löst diese Barriere auf von kenne ich nicht oder weiß ich nicht oder in diesem Leben ist mir gar nichts Schlimmes passiert, mir muss es doch gut gehen. So, nee, alles vergessen, gucken, okay, wieso ist die Seele da? Was braucht sie? Ah, vergangenes Leben vor 4000 Jahren, vielleicht in der Zukunft, so whatever, herbringen und loslaufen. Ne? Ja. Und ich glaube, zumindest merke ich das für mich, dass es letztendlich auch gar nicht darum geht, irgendwie die perfekte schamanische Praxis, Yoga, Meditation, Erleuchtung, was auch immer zu finden, sondern es geht eigentlich darum, dass wir unseren Weg hier auf der Erde gehen. Auf der Erde, also gar nicht irgendwo bei den Engeln oder sonst wo in Erleuchtung, sondern dass wir hier voranschreiten und unsere Arbeit machen, wofür wir hier sind, zu leben.
Auf jeden Fall, ja.
Und Und da, eigentlich ist es echt egal, wie wir da hinkommen. Ne, ob das die Drogen sind oder der Schamanismus oder weiß ich nicht was. Ne, und zum Glück gibt es heute so viele Tools und YouTube ist voll von Meditationen und Breathwork-Sessions und sogar schamanischen Geschichten und so, dass im Prinzip jeder, der möchte, da reintauchen kann. So wie du es ja damals auch irgendwie konntest.
Ja, das ist das Schöne daran. Und ich finde, wenn man einmal reintaucht, und ich finde, das ist so ein unterschätztes Heilungsmittel, das Storytelling, ne, das Geschichten erzählen. Ich habe das erlebt und konnte das und das von mir mitnehmen oder wie ein Schamane von irgendeiner Heilung erzählt. Das Storytelling wird so klein geredet irgendwie, weil es keinen wissenschaftlichen Bezug hat. In meiner Perspektive sollte das aber mindestens genauso viel gewichtet werden wie Wissenschaft. Denn was ich erfahre und was funktioniert, kann ja auch für dich funktionieren. Und ohne mein Erfahrungswissen würdest du ja niemals daran kommen. Weißt du, von der Sache zu hören, wissenschaftlich gesehen, eine Überschrift zu lesen, ist die eine Sache, aber zu verstehen, worum es dann darin geht, ist die andere Sache. So, und das finde ich das Schöne an der ganzen Arbeit. Und wie du sagst, wir sind auf Pachamama, wir sind hier auf der Erde und auf der Erde sind wir, so wie ich das sehe, um in unseren Herzen anzukommen, um unsere Herzensaufgabe zu finden, ne? Die Herzensverbindung zur Erde. Also wie du sagst, es geht gar nicht unbedingt nach oben zu gehen, so krass, sondern vielleicht das oben hier reinzuholen und das unten hier reinzuholen und von der Mitte auszugehen. Und das kann man auf verschiedene Wege machen. Zum Beispiel für mich, warum ich den Kakao auch so liebe, wenn ich pure Freude empfinde, einfach nur Freude. Und egal, ob das jetzt durch einen Waldspaziergang entsteht, durch meinen Hund oder durch eine Tasse Tee, Freude, das brennt hier drinne. Und das weckt dein wahres Potenzial. Also für mich geht es gar nicht mehr so darum, jetzt irgendwie die Meisterschaft zu mir selber zu erlangen oder total spirituell zu wirken oder total wissbegierig zu wirken, sondern mein Life-Goal, ich möchte Freude empfinden. Ich möchte einfach Freude und Spaß haben und das teilen. Und auf mehr kommt es nicht mehr an.
So schön. Und das fühle ich direkt, weil tatsächlich hat es auch bei mir damals damit angefangen, mit Kakao, dass ich in Südamerika saß, im Dschungel und so ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch gelesen habe und da stand drin, folge deiner Freude und der Rest ergibt sich von selbst. Und es hat sehr resoniert, weil Freude wusste ich, wo sie liegt und über den Rest wollte ich nicht nachdenken. Ne? Und dann bin ich auf Kakao gestoßen und dachte mir, boah, krasses Zeug, ja, irgendwie ruft mich das. Und dann kam aber sofort der Gedanke, hey, ich muss damit auf Festivals. Ich brauche so einen roten Truck und dann fahre ich da auf die Festivals und mache die Leute high mit Kakao und so. Und da war einfach so eine Freude, so ein Enthusiasmus, dass ich dachte, boah, das wird so geil. Und ich habe nicht mal darüber nachgedacht, ob ich damit Geld verdiene. Ich dachte einfach, das wird ein wildes Abenteuer. Und dann im Winter gehe ich wieder nach Südamerika oder sonst wohin. Und das hätte ich nicht diese Aussicht gehabt auf diese Ekstase, auf diese außergewöhnlichen Momente mit Menschen in schönen Umgebungen, wo jeder freundlich ist, sondern hätte ich mir gedacht, okay, ich bringe das jetzt irgendwie nach Deutschland und dann mache ich ein Online-Business und dann werde ich Unternehmer, hätte ich mir gedacht, boah, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Dann hätte ich es nicht gemacht. Naja, dann wäre dieser erste große Schritt, und meistens ist der erste Schritt wirklich der größte, dann wäre der nicht passiert, wäre ich da nicht einfach meiner Freude gefolgt. Und jetzt weiß ich, jetzt wissen wir beide, wie viel Potenzial das hat. Kakao, Selbstheilung, Selbstliebe, wie transformativ das sein kann. Ja, und jetzt kann auch die Arbeit kommen, ne? Und das, was vielleicht nicht unbedingt direkt Freude ist, wie eine Steuererklärung, aber wo wir wissen, dass sich dadurch die Freude in der Zukunft verlängert. Und das lohnt sich.
Wow, es ist so inspirierend, das nochmal zu hören, ne? Dass bei dir auch quasi die Quelle die Freude war und weil du ihr vertraut hast, weil du ihr gefolgt bist, jetzt das machst, was du eben tust. Wow.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein wunderschöner Schlusspunkt an dieser Stelle für unser Gespräch, diese Freude erstmal da sein zu lassen für etwas, ne, ob es jetzt schon da ist oder nicht und was macht mir Freude und zum Beispiel bei Anka, meiner Frau, ihre größte Freude ist unsere Hündin. Also sie liebt sie so sehr, wenn sie sie im Arm hat, es ist echt einfach pure Liebe, die ich da vor mir liegen sehe. Dann denke ich mir so, okay, das ist es. Das ist wahrhaftig. Ne? Und sich dem zu widmen. Und vielleicht führt das ja dazu, dass sie so aufgeladen ist, dass sie sich denkt, okay, und jetzt teile ich diese Liebe. Und was dann kommt, wissen wir nicht. Aber erstmal ist es wichtig, in diese Freude reinzugehen. Und dazu möchte ich jeden und jede ermutigen, die hier zuhört und auch wissentlich, dass dadurch vielleicht Schatten hochkommen, ne? Dass sich die Dinge zeigen, die wir bisher nicht sehen wollten. Doch auch einfach damit, dass wir an ihnen wachsen.
Ja, total. Total, das hast du so schön gesagt, ja.
Ja, wow. Tamara, ich danke dir von ganzem Herzen. Also, das war jetzt eine Dreiviertelstunde, ne? Und es ging sofort so tief und auch so schnell wieder ins Licht. Und ich meine, du bist ja noch sehr jung. Wie alt bist du jetzt?
24,
24.
frische 24.
Frische 24 und jetzt an diesem Punkt in deinem Leben. Und ich finde, das zeigt so stark, wie schnell und wie heftig so eine Transformation gehen kann. Und ich weiß nicht, ob du das irgendwem wünschen würdest, diese Intensität und Schnelligkeit. Wahrscheinlich nicht. Und doch ist auch das möglich, ne? Von wirklich dem größten Schatten ins größte Licht.
Auf jeden Fall. Vor allem, man sieht das Leben so anders, wenn du wirklich diesen Schmerz empfunden hast, dann kannst du auch diese pure Liebe empfinden, ne? Wenn du wirklich in dieser Dunkelheit gesessen hast, dann kannst du dieses Licht annehmen. Und deswegen auch so eine Aufmunterung für alle Leute, die durch schwere Zeiten gehen. Wenn du da durchgehst, dann kannst du eben auch diese ganzen schönen Dinge erfahren und das in so einer Intensität, die du niemals erreichen würdest, wenn du nicht durch die Hölle gegangen wärst. So. Das Licht wartet auf dich, das ist schon da. Trau dich, du verdienst es, nimm es an.
Jawohl. Nimm es an. Wow. Tamara, wie erreichen wir dich, wenn wir mit dir sein wollen, mit dir arbeiten wollen, mit dir Kakao trinken wollen?
Instagram am besten, da bin ich relativ gut aufgestellt.
Jawohl. Wird natürlich verlinkt in den Shownotes. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch oder vielleicht die eine oder andere Bühne, die wir miteinander teilen.
Ich freue
Und
mich auch sehr auf alles, was kommt.
ja, jawohl. Aho. Und danke an alle
Aho.
fürs Zuhören. Das war der Podcast mit Tamara. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin unglaublich inspiriert und erinnert daran, was für machtvolle Wesen wir hier auf der Erde sind und was für wunderbare Tools wir haben, um uns mit uns selbst zu verbinden und auch mit unseren vergangenen Leben, mit all diesen anderen Realitäten, von denen wir mittlerweile wissen, dass es sie gibt. Und da freut es mich, dass du mit mir, mit uns auf dieser Reise bist. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Gespräch könnte irgendwem anders als dir nützen, dann bitte, bitte, bitte teile es, bewerte den Podcast auf Spotify oder iTunes und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Dein Misha.